wollen noch danken. Vater, auch heute Morgen wollen wir dir wieder von ganzem Herzen danken, dass du uns wieder so, wie wir jetzt sind, zusammengeführt hast. Wir glauben, dass es deinem Willen entspricht und wir glauben auch, Herr, dass das, was wir hier hören, dass das von dir her gesehen eine ganz wichtige Bedeutung hat. Wir wollen dich herzlich bitten, dass du heute Morgen anwesend bist, dass du uns inspirierst, so wie wir das brauchen, dass du es schenkst, Herr Jesus, so wie wir es gesungen haben, dass wirklich dein Wesen uns bestimmt, dass wir das einfach nicht nur sagen in einer guten Stunde, sondern dass wirklich die Sehnsucht unseres Herzens das ist, dass du, Herr Jesus, erkennbar bist für die anderen Menschen, denen wir begegnen, dass wir da nichts vormachen, schon gar nicht, dass wir uns frömmer machen, als wir sind, sondern dass es wirklich dein Wesen ist, Herr Jesus, das aus unserem Leben herausschimmert. Lass das so sein. Und jetzt noch einmal segnen wir unseren Bruder, danken dir, Herr Jesus, für dein Reden, danken dir, dass du uns Gnade gibst zum Hören. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, es war vielleicht 20, 25 Jahre her und die Bibellese damals war Hiob. Und in mein Pfarramt in Mansum bei Stuttgart, die Telefon hat ständig geläutet und immer kam es von einem evangelischen Pfarramt, von einem Pfarrer und immer mit der gleiche Bitte: Sind Sie bereit, Hiob 9 bei uns auszulegen? Na, ich bin ein Typ, der springt ins Wasser und dann kriegt er raus, ob der schwimmen kann. Das ist meine Art. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, was ein Text Hiob 9 war. Und als ich diesen Text anschaute, war ich erschreckt. Denn ich musste überall sprechen über ein Thema, was ich nicht sprechen konnte. Und das war der härteste Angriff, die je gegen Gott gemacht hat. Wissen Sie, ein Atheist kann Gott nicht angreifen, weil er glaubt nicht, dass er da ist. Wenn ich schmeiße was, und ich werfe in Baseball in meiner Jugendzeit, ich schmeiße was gegen eine Fliege, die nicht da ist, das ist eine sinnlose Tätigkeit. Man kann nur ein Flieger töten, wenn er da ist. Ein Atheist kann Gott nicht angreifen, weil er glaubt, dass Gott nicht gibt. Wie kann man angreifen, was nicht gibt? Hiob war ein tief frommer Mensch, sogar ein Gottesknecht, eine der höchsten Bezeichnungen, was es überhaupt gibt. Und er hat Gott in eine Art angegriffen, die unvorstellbar ist. Was tue ich dann? Mein Verstand, nichts könnte mir helfen. Ich ging auf den Knie und betete. Was meine ich beten? Die tiefste Gebet für mich ist wortlos. Worte sind künstlich, wir lernen Worte. Ich stelle mich unter dem Kreuz in total Stille. Ich halte das für die tiefste Gebet, Luther hat das auch getan, in total Stille unter dem Kreuz, dass alle meine eigenen Gedanken weg, dass Klarheit in mir ist. Und in dieser Klarheit hat Gott mir, ohne Stimme, hat mir Einsicht gegeben, eine neunfache Antwort auf die schwerste Text in die ganze Bibel und die härteste Angriff gegen Gott, die je gegeben hat. Ich lese den Text und dann bete ich. Es klingt am Anfang wie ein großer Gotteslob, ein Gotteslied, aber folgen wir bis Vers 24. Hiob 9, Vers 1 bis 24. Hiobs erste Antwort an Bildad. Hiob antwortete und sprach: Ja, ich weiß sehr gut, dass es so ist und dass ein Mensch nicht Recht behalten kann gegen Gott. Hat er Lust, mit ihm zu streiten, so kann er ihn auf tausend nicht eins antworten. Gott ist weise und mächtig, wen es je gelungen, der sich gegen ihn gestellt hat. Er versetzt Berge, ehe sie es innen werden. Er kehrt sie in seinem Zorn. Er bewegt die Erde von ihrem Ort, dass ihr Pfeile zittern. Er spricht zur Sonne, so geht sie nicht auf, und versiegelt die Sterne. Er allein breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meers. Er macht den Wagen am Himmel und den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des Südens. Er tut große Dinge, die nicht zu erforschen und Wunder, die nicht zu zählen sind. Siehe, er geht an mir vorüber, ohne dass ich gewahr werde und wandelt vorbei, ohne dass ich merke. Siehe, wenn er wegrafft, wer will ihn wehren? Wer will zu ihm sagen, was magst du? Gott wehrt seinem Sohn nicht. Und die ihn müssen sich die Ohrkräfte, die Helfer Rahabs, beugen. Wie sollte denn ich ihn antworten und Worte für ihn finden? Wenn ich auch Recht habe, so kann ich ihn doch nicht antworten, sondern ich müsste um mein Recht flehen. Wenn ich ihn auch anrufe, dass er mir antwortet, so glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Hör mal das. Wenn ich ihn auch anrufe, dass er mir antwortet, so glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Vielmehr greift er nach mir in Wetterstürmen, schlägt mir viele Wunden ohne Grund. Er lässt mich nicht Atem schöpfen, sondern sättigt mich mit Bitternis. Geht es um Macht und Gewalt, der hat sie. Geht es um Recht, wer will ihn vorladen? Wäre ich gerecht, so müsste mich doch mein Mund verdammen. Wäre ich unschuldig, so werde er mich schuldig sprechen. Hör mal das. Wäre ich unschuldig, so würde er mich doch schuldig sprechen. Ich bin unschuldig. Ich möchte nicht mehr leben. Ich verachte mein Leben. Es ist eins, darum sage ich, er bringt den Frommen um wie den Gottlosen. Wenn seine Geißel plötzlich tötet, so spottet er über die Verzweiflung der Unschuldigen. Friedrich Nietzsche. Wenn seine Geißel plötzlich tötet, so spottet er über die Verzweiflung der Unschuldigen. Gott als Sadist, er hat die Erde unter gottlose Hände gegeben und das Antlitz ihrer Richter verhüllt er. Wenn nicht er, wer anders sollt es tun? Liebe Brüder und Schwestern, das ist nicht nur hart, das ist unmöglich. Und dass dieser Text in der Bibel steht, ist ein Beweis, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wenn die Bibel Menschenwort wäre, solche Texte werden niemals in der Bibel geben. Es werden nie solche Texte geben wie David, der große König, wie er Ehebruch und Mord macht und nicht nur das, sondern sadistisch umgeht mit Uriah, Bathsebas Mann. Er spielt Katz und Maus mit ihm. Wenn die Bibel Menschenwort wäre, die ganze Passionsgeschichte muss umgeschrieben sein, dass die Junge immer fromm und brav benehmen, wo sie total versagen und hauen ab vom Kreuz. Es sind genau solche Texte, die mir als Historiker, als denkenden Menschen beweisen, das ist Gottes Wort. Es ist total anders, als was die Menschen hören wollen und was die Menschen denken können. Jetzt, bevor ich bete, Mendelssohn Bartholdy, wer kennt seine Musik? Bitte Hände zeigen, das ist gut. Mendelssohn Bartholdy, der große judenchristliche Komponist, tief verankert im Judentum und ein tiefgläubiger Christ, wurde gefragt, was ist die größte Musik, die er je geschrieben hat? Die Antwort würde kein Mensch hier eine Ahnung haben. Es war nicht die Elias oder der Geigerkonzert oder die italienische Symphonie oder sein Oktett oder mein Sommernachtstraum, sondern Psalm 42. Diese Musik war so unbekannt, dass ich die erste Aufnahme habe von einem chinesischen Chor in Genf in der Schweiz, aufgenommen 1979. Und Mendelssohn hat sicherlich recht, das ist seine größte Musik. Wie der Hirsch lecht nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Amen. Was ist der Hintergrund dieses groß tiefsinniges Buch Hiob? Gott kommt in Gespräch mit seinem Staatsanwalt. Wer weiß hier, wer Gottes Staatsanwalt ist? Gott hat einen Staatsanwalt. Wer weiß, wer das ist? Satan, der Ankläger. Der ist der Staatsanwalt Gottes. Und Gott sagte, schau mal, mein Knecht Hiob, was für ein frommer Mann da ist, wie er immer zu mir betet. Und Satan sagt, sicher ist er fromm, er hat alles. Er hat anscheinend eine gute Frau und gehorsame Kinder, das ist viel gesagt. Dazu, er hat da viel Güte, er ist reich, er hat alles, was ein Mensch haben will. Aber nimmt man das weg, dann schauen wir, wie fromm er wird. Und Gott sagt zu Satan, du kannst machen, was du willst mit meinem Knecht Hiob. Eins darfst du nicht tun, sein Leben nehmen, denn sein Leben gehört mir. Wir sollen solche Mitarbeiter, die so schnell arbeitet wie der Satan. Denn im kürzesten Zeit hat er alles total kaputt. Natürlich im negativen Sinn. Wir brauchen jemanden im positiven Sinn als Mitarbeiter. Seine anscheinend gute Frau klagt ihn ständig an. Nur so eine Frau wie Sokrates gehabt, der ihn total ärgert und ekelt sein ganzes Leben lang. Die Kinder sind hinfällig, sein Reichtum ist hinfällig und dazu sein ganzer Körper ist voll mit Geschwüren, Zeichen der Unreinheit im Alten Testament. Und am schlimmsten sind seine frommen Freunde. Und das ist die ganze Hiob-Geschehen. Die kommen und sagen, Hiob, das ist ein Zeichen von Gott. Du verlierst alles. Du hast was Böses getan. Und die ganze Hiob-Geschehen ist ein Dialog, ein Gespräch zwischen Hiob und seinen sozusagen frommen Freunden. Interessanterweise am Schluss, Gott gibt Hiob Recht gegen die Angriffe seiner Freunde, aber nicht Recht über den Angriff gegen Gott. Denn er sagt, Hiob, wenn du Recht hast gegen mich, dann schaff mir die Welt. Er könnte genauso sagen, wenn du Recht hast gegen mich, dann trage das Sünde der Welt. Was ist das Problem bei Hiob? Wer war gestern Abend nicht da? Bitte Hände zeigen, dass ich sehen, was ich vorausnehmen kann. Bitte Hände ganz hoch. Es ist kein Schuldbekenntnis. Ich will nur wissen, ich bin froh, dass Sie jetzt hier sind. Denn dieses geht über das Problem des biblischen Gottesbildes. Das war mein Thema gestern. Das ist der dritte Vortrag, den ich je gehalten. Das biblische Gottesbild war der zweite. Der erste war Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden. Hiob entzweit das biblische Gottesbild in einer Art und Weise, die wir hörte das nie. Wir hören das nie mehr, so eine Entzweiung. Er sagt, Gott ist mächtig, Gott ist kräftig, Gott ist ein gerechter Gott. Aber ein gerechter Gott, der hält nicht an seine eigene Gerechtigkeit. Wie Hitler und Stalin, so vergleicht er im Grunde genommen. Alles seht gesetzlich geschrieben und hinter diese Gesetze tut er alles übel, was er tun kann. Gott ist übermächtig, Gott ist übel, Gott hat keine Liebe, keine Barmherzigkeit, keine Gnade. Heute ist das biblische Gottesbild eher entzweit. Alles geht um Gott. Alle meine Vorträge haben nur mit Gott zu tun, mit Jesus, aber von verschiedenen Perspektiven. Heute die Liberaltheologie, Jesus ist nur Liebe und Jesus ist nur barmherzig und Jesus ist nur Güte und man kann nur so leben weiter. Er predigt die Gemeinde in der Höhle. Denn wenn Gott uns nicht richtet, dann bleiben wir sündige Menschen. Luther hat immer gebetet, denn da stand in meinem Sakristei, immer gebetet, richte mich jetzt mit deinem Wort, dass ich zu deiner Gnade erlange. Wer Gott trifft, fürchtet sich. Fürchte dich nicht. So heißt es bei jeder Begegnung mit Gott und auch sein Vertreter, sein Engel. Denn Gottes Volk bedeutet eine Erkenntnis, dass er Vollmacht über mich hat. Und nur wenn ich erkenne seine Heiligkeit, seine Vollmacht, anders gesagt, wenn ich mit Christus sterbe, wie es steht im Alten Testament, wer Gott sieht, muss sterben, so steht es auch im Neuen Testament. Wir müssen mit Christus sterben, nur dann erlangen wir seine Liebe und seine Güte und seine Barmherzigkeit. Das Gottesbild, wie wir gestern sehr deutlich gezeigt haben, es ging nur über Gott, ist der nahe Gott und auch der ferne Gott. Der Gott der Liebe, der Gott der Gerechtigkeit, der Gott der persönlichen Führung und der heilsgeschichtlichen Führung. Und das ist untrennbar. Das biblische Gottesbild, das Alte und das Neue Testament, ist genau das Gleiche, wenn man richtig versteht. Denn Jesus sagt das. Er sagt, ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu erfüllen. Was soll er erfüllen? Das Alte Testament, das war sein Bibel. Und wenn man sagt, dass Gott der Alte Testament ist anders als der Gott der Neue Testament, wir entzweien der Trinität und wir widersprechen Jesus. Die ganze Bibel ist eine Einheit, eine jesuanische Einheit. Dieser Hiob, der große Gottesknecht, machte folgende Aussagen. Gott hörte mich nicht in der Not. Wenn das so wäre, können wir aufhören zu beten. Denn wir alle beten zu Gott in der Not und ich hoffe, dass sie auch zu Gott beten in die Freude. Und dass sie lernen, für andere zu beten. Hiob sagt, ich rufe zu Gott und er hört mich nicht. Dann sagt er schlägt mich ohne Grund. Wer ist Hiob zu sagen, dass er geschlagen ist von einem Gott ohne Grund und beteuert damit sein Unschuld? Paulus warnte uns. Und die ganze Bibel ist ein jüdisches Buch. Das ganze Gestalten im Neuen Testament sind alle Juden, nicht wahr? Alle die zentrale Gestalten. Paulus sagte uns in die beste jüdische Szene, wer Gottes Gerechtigkeit in Frage stellt, wehe denen, weil er macht sich selber zum Gerechten. Und das ist genau, was Hiob hier tut. Er sagte, ich bin der Maßstab der Gerecht. Tut nicht der moderne Mensch das? Ich urteile über Gott. Und wenn Gott nicht tut, wie ich denke, dass Gott tun soll, da kann ich ihn nicht akzeptieren. Man macht sich selber zu Gott. Die höchste Götze und die schlimmste Götze bin ich selber. Deswegen die erste Ankunft Jesu hat der Israel nicht von den Römern befreit, sondern uns selber, von uns selbst Befreiung. So hat Rembrandt das gemalt. Die Maler öfters verstehen die Bibel besser als die Theologen. In alter Pentakothek sieht man einen jungen Mann, für mich schaut alle jung aus, wenn man so ein alter Knabe ist wie ich, ein junger Mann, der gerade Jesus am Kreuz genagelt, er schaut um Anerkennung, das ist ein Selbstbildnis von Rembrandt. Ich und mein Schuld haben dich am Kreuz gebracht. Dieser Hiob sagte, ich bin der Gerechte, ich urteile Gott, wehe, wenn wir das tun. Dann sagt er, er kündigt sein doppelter Bund mit Gott als Hebräer. Der Bund des Lebens, er sagt, ich will nicht mehr leben. Nicht, weil ich nicht mit mir selbst leben kann, wie Leute, die Selbstmord machen. Sondern, weil ich Gott mit Gott nicht leben kann. Was einmalig oder fast einmalig in Hiobs Aussage, im Allgemeinen der nahe Gott, ist nicht der gefährliche Gott, sondern die ferne Gott. Weil fern von Gott bedeutet Sünde. Bei Hiob ist es umgekehrt. Diese wunderbare Aussage, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Der Nahgott. Hiob will den Nahgott loshaben. Er will ihn so fern wie möglich haben. Weil er sieht, dass dieser Nahgott ihn verfolgt. Das ist fast einmalig. Es kommt in einem Psalm etwas Ähnliches vor. Zweimalig ist das. Und das Schlimmste, er kündigt auch seine Gemeinschaft der Gerechtigkeit. Denn der Urheber des Gesetzes ist Gott. Und er sagte, Gott, der Urheber des Gesetzes, ist selbst ungesetzlich. Er ist ein Tyrann. Er gibt uns Gesetze und Gebote und er lebt nach dieselben. Er macht sich selber zu der Gerechte. Total, das ist Erbsünde. Und dann, als ob das nicht genug. Gott spottet über die Verzweiflung der Unschuldigen. Sagen wir, ich lerne morgen, wie ein guter Freund von mir neulich gelernt hat, dass er Krebs hat und Metastase in sein Leben. Und ich in Verzweiflung rufe ich zu Gott. Nach Hiobs Auffassung, Gott wird lachen darüber. Jetzt haben wir den Jafin, wie wir ihn haben, der Schwätzer. Ja, Gott als Sadist. Das ist Nietzsche. Nietzsche sagte, wenn Gott so wäre, er glaubt nicht an Gott, so wäre er ein Sadist. Nietzsche hat die Bibel gut gekannt. Er ist ein hochgebildeter Mann, was überhaupt nicht über Glaube sagt. Die klügsten Menschen, die je gelebt waren, gläubig. Und die klügsten Menschen, die je gelebt waren, ungläubig. Die trennen sich. So scharf, haarscharf. Die allerklügsten Menschen, viel waren tiefgläubig und viel waren Atheisten. Eine sehr interessante Sache über Verstand, weil so viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind seine Gottes Gedanken und Wege als unsere Gedanken und Wege. Wie geht man um mit diesem Angriff? Es gibt die alte Predigerweisheit, und das ist eine Unweisheit, dass man bei jeder Predigt drei Punkte finden wird. Das ist total unbiblisch. Denn jeder Predigtext enthält nicht drei Punkte, es kann 10 Punkte, es kann 1 Punkt. Das ist eine Verfälschung der Bibel und soll nie gelehrt sein. Das ist von der Boxkunst. 1, 2, K.O. Es gibt einen, der sagte, man kann 5 Punkte ertragen. Leonard Flaum hat das behauptet. Ich behaupte, das ist nicht, wie viele Punkte man ertragen kann. Ich will nicht, dass Sie nach Hause gehen oder zum Essen, zum Schweinebraten, die vielleicht heute gibt, ich habe nicht genau, und dann vergessen das alles. Ich will Sie in Unruhe versetzen. Denn das ist die Zielsetzung der Prediger, nicht die Selbstbestätigung, sondern in Unruhe, dass Sie noch tiefer mit Gott zu tun haben, tiefer mit Gottes Wort zu tun. Sie haben heute mit jüdischer Mathematik zu tun. Wissen Sie, als Einsteins Relativitätstheorie entwickelt, ich bin kein Einstein, haben die fast alle gesagt, das ist jüdische Mathematik, weil niemand hat es verstanden. Ich gebe Sie 9 Punkte heute. Ich erwarte, dass niemand hier die 9 Punkte, wenn ich diese Zettel verliere, könnte die 9 Punkte selber nicht immer wieder finden. Ja? Ich gebe Sie 9 Punkte, aber Sie werden alle von Ihnen andere von diesen Punkten erinnern. Das habe ich keine Zweifel und das ist was wichtig. Ich wiederhole diese 9 Punkte und ich schreibe Bücher, dass diese Sache lesbar und sichtbar wird. Punkt Nummer 1. Hiob gehört eine große Tradition. Und diese Tradition ist der Leidensknecht Gottes. Und die hat 3 zentrale Glieder. Es gibt noch mehrere, aber 3 zentrale. Hiob erlebte die schwerste Leiden, die ein Mensch persönlich erleben kann. Die ständige Auseinandersetzung mit seiner Frau, die ihn angreift. Es gibt ein musikalisches Werk von der großen Lasso, Solando de Lasso, über dieses Thema. Ein ganz tiefsinniger Mann. Die klagende Frau. Dann die Kinder sind hinfällig. Sein Haben Gutes hinfällig. Seine Gesundheit ist hinfällig. Und seine geistliche Sicherheit ist hinfällig, weil seine Freunde sagen, das ist ein Zeichen von Gott. Gott strafte dich. Was hast du getan? Er leidet Leib, Geist, Seele, so tief wie ein Mensch leiden kann. Und er bricht zusammen hier in Hiob 9. Er kündigt seinen Bund mit dem lebendigen Gott und der Gott der Gerechtigkeit. Jeremia, haben wir einen 25-Jährigen? Wir haben ein paar junge Leute heute. Jemand hier um 25 Jahre? Die meisten sind doppelt oder dreifach das, ja. Jeremia ist 25 Jahre und Gott sagte zu ihm, ein Feind kommt aus dem Norden. Und es wird Israel zerschmettern. Der ganze Tempel wird zerstört. Die Bezug, der tiefste Bezug, dort Opfer mit Gott. Die Frauen werden vergewaltigt, die Männer umgebracht und was überlebt, geht in Exil. Und Jeremia muss mit 25 Jahren über einen unbekannten Feind, das wird dann klar mit der Zeit, das ist der Chaldäer, der Babyloner, predigen das Gericht Gottes gegen sein Volk. Er könnte es nicht ertragen. Weil er ist ein Vermittler zwischen Gott und Volk, Volk und Gott. Er könnte das nicht mehr ausstehen. Er sagte, ich kann nicht mehr. Na, soweit wir wissen, ich weiß nicht, vielleicht wurde Straub weiß besser darüber, ob es eine Gewerkschaft im Himmel gibt. Soweit ich weiß, gibt keine Kündigungsschrift im Himmel, oder? Kennen Sie einen Text? Ja, es gibt keine Kündigungsschutz. Gott sagt, ehe du in Mutterleib warst, habe ich dich als mein Prophet. Du musst weitermachen. Ob du kann und willst, ich bin hinter dir, es muss gesagt werden. Er bricht zusammen. Ich will es nicht mehr. Und dann gibt der biblische Gottesknecht. Auf ihn ist angeheftet in Jesaja, nicht nur die schwerste persönliche Leiden und völkische Leiden, sondern die Schuld und Sünde aller Menschen aller Zeit. Und dieser Gottesknecht bricht zusammen nur körperlich. Als Jesus sein Kreuz trug, er war geschlagen und schwach und konnte nicht schlafen, er konnte es nicht körperlich tragen. Für mich als Theolog ist das ein Rückschau auf Hiob und Jeremia. Gott hat Großen erwählt und sie könnten es nicht tun. Aber dieser Jesus bricht nichts zusammen, geistlich, seelisch, im Zentrale und geistlich. Er geht den Weg gerade zu Kreuz, als sein Jünger total versagen, in die Passion geschehen. Die schlafen ein, wenn sie die Wache halten sollte, mein Dackel Wastel könnte viel besser die Wache halten als Petrus, Johannes und Jakobus. Er war ein echter Wachtund, nicht wahr? Die hauen ab von Kreuz, sie verleugnen ihn. Und Jesus geht seinen Weg trotz die Versagen und auch wegen die Versagen sein Jünger zum Kreuz. Nur eines tut ein Jünger richtig in die Passion geschehen, als Petrus bitterlich weinte. Lernen Sie von die große Orlando de Lassus, die Bußtränen des Petrus. Das kennt niemand hier. Großartige Musik, großartige Musik. Auf die Niveau von Schutz, auf die höchste geistliche Niveau. Zweitens, Jesu erste Ankunft ist im Grunde genommen ein Brief an Hiob. Es ist 100 andere Sachen, aber es ist auch das. Schau mal, Hiob, ich bin ganz anders, als du vorstellst. Ich entäußere mein ganzer Markt, wie Paulus sagt in Römer, in Philipper 2. Ich entäußere mein Markt, ich entäußere mein richtender Markt. Ich komme in total Demut, total Liebe. Das ist die Gegensetzung Gottesverständnis, die Hiob hat. Aber bitte machen das nicht zu die endgültige Gottesverständnis, denn Jesus kommt wieder und er kommt mit Macht und Gewalt wieder, als Richter und als Retter. Wissen Sie, wer Kunstgeschichte gut kennt, ich bin Kunsthistoriker und gläubig ist, weiß eines über die Kreuzigung. Dass die Kreuzigung, wenn alles dargestellt ist, Jesus, die beiden Schächer, Johannes und Maria, alle die Gläubigen und die Juden und die Römer, das letzte Gericht vorgenommen wird, denn wir richten uns an sein Kreuz. Jeder große Maler, der alles malt, ich meine nicht ein Teil, muss alles dabei sein. Wenn alles dabei auf einer Seite steht, alle die Frommen und die zweite Schächer und Johannes und Maria, alle auf die andere Seite, die gegen Jesus, die Juden und die Römer. Nur einer, der größte Kunsthistoriker, der Rembrandt ebenbürtig ist, Dürer hat gesagt, das ist der größte aller Maler, Giovanni Bellini, tut was Wunderbares. Er nimmt einen der Jünger mit einem Heiligenschein und stellt ihn bei den Juden und die Römer. Die Jünger, man sieht, der ist immer die hübsche Junge. Wer ist immer hübsch dargestellt als die hübscheste Junge? Johannes. Ja. Und Johannes ist da bei den Juden und Römern. Warum? Bellini, wie alle Größe, macht uns nachdenklich. Er sagt nicht, was wir alle wissen, sondern was wir nicht wissen. Johannes verkörpert die tiefste Liebe zu Christus. Durch diese Liebe kann Juden und Heiden auf die andere Seite gebracht werden. Die Kreuzigung Jesu, wenn sie vollständig gemalt, ich mag ständig Kunstführungen und die großen Kunstgalerien hier in Deutschland, auch in der Schweiz. Wir richten uns an Jesus, an sein Kreuz. Das ist eine Vorwegnahme des letzten Gericht. Ich bin nicht gekommen zu richten, sondern wir richten uns an ihn. Aber dieses Bild, die erste Ankunft Jesu ist genau eine Antwort auf Hiob. Hier ist Gott ohne Macht, ohne Gericht, sondern nur in Schwachheit und in Demut. Drittens, Gottes Gerechtigkeit ist unbegreiflich für uns, wie Hiob sagt. Nicht, weil sie so schlecht, sondern weil sie viel zu gut ist. Wissen Sie, der Hauptgrund, warum Jesus gekreuzigt war, das habe ich nie in einem Predigt gehört. Die Hauptgrund. Weil er zu gut ist. Weg, weg von mir, ich bin ein schuldiger Mensch. Wer sagt das? Petrus, sehr gut. Gott ist zu gut. Und seine Güte ist so groß, der offenbart das Schmutzige in uns selber. Und deswegen müssen wir ihn loshaben. Die Schrecklichste, was es gibt für einen Mensch, ist entblößt zu sein. Alle seine Schuld und Sünde. Und das ist, was die Ankunft Jesu im Neuen Bund ist. Das Neue Testament ist viel härter als das Alte, weil man das nicht richtig versteht. Gott ist Mensch geworden. Das ist das Härteste, was es gibt, weil ich merke, ich bin nur Dreck. Luthers Lieblingswort. Und er verlangt Vollkommenheit, was nie im Alten Testament vorkommt. In Himmelreich zu kommen, müssen wir vollkommen, weil das sein eigener Weg ist für uns. Das Neue Testament ist viel, viel härter um die Heiligkeit Gottes als das Alte. Alle diese Kriege und so weiter sind daneben im Vergleich mit diesen Tatsachen. Und wissen Sie, ich saß in Fulda neben ein Jurist, der saß auf die Obergerichtshof, die Landesober, auf die höchste Stelle in Hessen, ein frommer Christ, wo ich einen Vortrag gehalten. Und ich habe zu ihm geflüstert vor meinem Vortrag, Sie wissen, wer verantwortlich ist juristisch für den Tod Jesu. Er hat gesagt, ja, die höchste Gerechtigkeitssysteme, die die Welt je gekannt haben. Das heilige Gesetz Gottes, ausgelegt von Profis, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die sehr klug sind. Und das römische Gesetz, welches geht durch die ganze europäische Gesetzgebung, Napoleon, sogar in New Orleans ist diese Gesetzgebung vorhanden sein, wo Napoleon war. Und das ist das römische Recht, vertreten durch Pontius Pilatus. Die Gerechtigkeit des Menschen hat Gott zum Kreuz gebracht. Das ist unbegreiflich, seine Gerechtigkeit. Weil diese Gerechtigkeit entgegengesetzt ist zu unserer Gerechtigkeitsvorstellung. Die Unschuldige, das kennen Sie alle, das ist ein Flüsschen geworden. Aber verstehen Sie das in die Tiefe. Der Unschuldige starb für Unschuldige. Und das ist gegen jedes Gerechtigkeitssystem. Denken Sie, wenn wir so ein Gesetz haben werden. Wir gehen alle dann in Gefängnis, wenn wir was nicht tun. Und die Leute, die Räuber und so weiter, die kommen raus. So hat Lenin das gemeint. Er sagte, das ist alles ein Problem Kapitalismus. Alle die Verbrecher kommen raus. Die werden umerzogen als Kommunisten. Aber dann gab es immer noch Verbrechen, sogar vermehrte Verbrechen. Und dann hat er die Straflage in Sibirien wieder erneuert sein. Gottes Gerechtigkeit ist entgegengesetzt zu menschlicher Gerechtigkeit. So viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind seine Gedanken und Wege als unsere Gedanken und Wege. Die wichtigste Text mit Abstand in die ganze Bibel, weil es läuft durch die ganze Bibel. Kreuz, Auferstehung, alles Wiederkommen. Viertens. Hiob zeigt sich schuldig, indem er sich gegen Gott sein Unschuld bezeugt. Das brauche ich nicht wieder auslegen, denn ich habe es ausgelegt. Wenn wir behaupten, dass wir gerecht sind, dann setzen wir uns an Gottes Stelle und erkennen wir nicht die Schuldhaftigkeit unserer eigenen Person. Fünftens, Hiob gehört eine große biblische Tradition. Gesamtbibel. Ich sage Bibel, für mich gibt es kein Alte und Neue Testament. Es gibt nur Jesus und Jesus ist das ganze Alte und das ganze Neue Testament. Martin Buber, der große jüdische Theologe, hat gesagt, alles ist letzten Endes in der Bibel ein Dialog mit Gott. Nicht wie Moslems, diese Götzendiener, die gehen auf dem Knie da und sie haben keinen Dialog mit Gott. Oder manche sogenannte Frommen, die immer die Hände falten und sagen, dein Wille geschehen, ohne in Gespräch mit Gott zu kommen. Das ist total unbiblisch. Herr, warum? Herr, wie lange? Alle Propheten ständig. Herr, warum? Herr, wie lange? Dialog mit Gott, das ist Gebet. Und das ist der ganze Bezug mit Gott. Wir ringen um Verständnis durch Predigt, durch Bibellesen, durch andere Christen. Wir ringen um Verständnis. Aber Hiob sagt, weg. Ich will nicht mit dir leben, du bist ungerecht. Wo wir sagen am Schluss, wenn wir keine Antwort finden, aber Herr, dein Wille geschehe, so viel höher der Himmel ist als die Erde. Ich brauche das nicht immer wiederholen. Das ist der Mittelpunkt der Bibel in Christus. Sechstens, in seiner Niederlage ist sein Sieg. Der fromme Hiob ist entblößt und er versagt. Und er hat nur leere Hände vor Gott. So war das mit Saulus, der Fromme, entblößt vor Damaskus. So mit die Hore Maria Magdalene. Sieben böse Geister geplagt. Das bedeutet, sie benutzt die Schöpfungsgabe in negativer Art. Sie war eine Hore. Ich denke hier an den, für wen ich genannt bin, an David. Es ist faszinierend als Kunsthistoriker, und das ist ein ungeheuer wichtiger Weg, die Bibel zu verstehen, denn die Bibel redet durch Bilder und sie zeigen uns bildlich, was da geht. An die Bilderdarstellung von David. Ich nenne euch nur die berühmteste. Michelangelos David. Wunderbar in Florenz. Wer kennt das? Wer war in Florenz? Wunderbar, wie er steht. Es ist der Michelangelo ohne die große Muskel, die ich nicht mag, die Mittelphase von Michelangelo. Eine wunderbare Darstellung. Wenn ich viel lieber merke als Michelangelo, die nebenan ein tiefgläubiger Mann. Er hat auch tiefe Glaubensgedichte, Michelangelo, berühmt in die italienische Sprache. Ich mag lieber Donatello, der war der Meister von Michelangelo. Er hat eine ganz, ganz feine Art. Er malte das so, David, Goliath hängt, enthauptet, hängt von seiner Hand und man sieht David als der Sieger. Dieses geht tiefer mit Caravaggio. Caravaggio war zu der Malerei, was Haydn war zu der Musik. Ohne Haydn gibt kein Mozart, kein Beethoven und Schubert. Sogar Schubert am Ende seines Lebens pilgert zu Haydns Grab. Er hat gewusst, der ist unser Vater. Ohne ihn könnten wir alle nicht mehr existieren. So ist Caravaggio in der Malerei. Ohne Caravaggio gibt kein Rembrandt. Es gab eine Ausstellung zu Rembrandts Geburtstag, Caravaggio und Rembrandt, mit vollem Recht. Ohne Caravaggio gibt kein Velázquez. Wenn Sie die frühe Velázquez kennen, ist alles von Caravaggio beeinflusst. Ohne Caravaggio gibt kein Rubens. Aber dieser Caravaggio war ein Mörder, ein zweifacher Mörder, ein total leidenschaftlicher, unmöglicher Mensch. Wenn er in eine Gaststätte ging und es hat ihm nicht gefallen, er hat ihn in die obers Gesicht geworfen. Er hat immer ein Dolch bei sich. Es gibt aber ein Buch von einem katholischen Kunsthistoriker, Die Bekehrung von Caravaggio. Die Bekehrung von Caravaggio. Und wissen Sie, wie Caravaggio David malt? David hat gerade Goliath enthauptet. Die enthauptete Goliath ist ein Selbstbildnis von Caravaggio. Ich bin gegen Gottes, ein bußtuender Mann. Ein Fasse, das ist nie so gemalt, nur ein Genie mag das. Ich bin gegen dein Erwählte. Da sieht man deutlich die Gesichter von Caravaggio als Goliath. Tiefer noch, die tiefste Darstellung von David kommt von einem Maler, den ich genannt habe als fleischlicher Maler. Peter Paul Rubens aus Siegen, aber fleischlicher Maler. Wer in die alte Pinakothek in München geht, der sieht diese dicke, nackte Frauen. Meine Schwester, als sie jünger war, hat gesagt, wir dicke Frauen haben gute Chancen bei Rubens. Man muss mindestens 180 wiegen, um schön zu sein für ihn. Ja? Dicke, fleischlich gemalt. Und ich habe einmal in Antwerpen, meine Frau war dabei, gesagt, Rembrandt ist der Maler des Geistes, Rubens ist das Maler des Fleisches. Und die Frau war entsetzt, denn das ist der Ort von Rubens. Und sie hat recht. Ich ging in ein Bibelheim und ich sah eine Reproduktion, kein Original. Wenn es ein Original wäre, würde ich sofort wissen, wer das war, von der Art, die Pinselstriche und so. Und das war die tiefste Darstellung von David, die ich je gesehen. Nicht die junge, fromme David, die siegreiche David, der Gottes Held, sondern die alte, mit Sünden beladene David, mit einem zerrissenen Kleid, mit einem Blick von Not und Sünde über ihn alles geschrieben und wie er spielt mit einem Lichtstrahl zum Gott um Vergebung. Das ist der fromme, der frommste David, der für Gott nicht vorbringen, weil er Ehebrecher und Mörder ist und total angewiesen ist auf seine Gnade. Und so ist es mit Hiob. Am Ende, Gott erscheint ihn und sagt, du hast recht, zum guten Teil, gegen deine sogenannten frommen Freunde. Bitte tun Sie das nie mit jemand, der leidet und sagt, Gott straft dich für dies und jenes. Dann machen Sie selber zu Richten und Sie werden ins Gericht kommen durch solche eine Haltung. Sondern Hiob hat leere Hände vor Gott. Er kann nicht mehr sagen. Wissen Sie, das für Jaffin ist sehr schwierig, weil ich rede. Ich darf kein Wort im letzten Gericht und ich finde es ungeheuer schwierig, sprachlos zu sein. Man hat mit mir mit 13 geschrieben in ein Sommerlager. Als wir aufwachten, hat Jaffin geredet. Als wir schlafen gingen, hat Jaffin geredet. Niemand weiß, ob der dazwischen aufgehört hat. Ja? Das war ein guter Bezeichnung. Ja? Wir gehen alle sprachlos im Gericht, aber alle von uns. Und das ist der David, das ist der Hiob, das ist auch der Saulus Paulus. In der Niederlage ist sein Sieg. Wir haben nichts vorzubringen. Christus bringt alles für uns vor. Siebte, erwarten Sie keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Er hat absolut recht. Das steht in der Bibel. Wir werden gesüchtig sein von der Welt. Ich weiß als Jude keine Gerechtigkeit von dieser Welt zu erwarten. Soll ich Gerechtigkeit von den Nazis erwarten, die mich umbringen, nur weil ich Jude bin, oder von Islam, die genau das Gleiche tun will? Nicht nur der Präsident von Iran, sondern das ganze Islam will Israel erlöschen. Kann das beweisen, aber das ist nicht meine Thema heute. Das ist so, Gott züchtigt uns. Das läuft durch die ganze Alte Testament. Auch ein Gottesbeweis für mich, dass das Gottes Wort ist. Er schickt Feinde gegen sein eigenes Volk, die Assyrer, der Babylonier. Es steht deutlich geschrieben, Gott hat die geschickt. Ich kenne einen Christ, der sagte, und das ist tiefsinnig. Er sagte, ist es nicht möglich, Herr Pfarrer, dass Gott Islam, fanatische Islam, Islam ist fanatisch, dass Gott Islam gegen uns laue Christen schickt, als Gericht für unsere Lauheit, dass wir weg von Gott gekommen sind, wie er das im Alten Bund. Das ist durchaus möglich. Durchaus möglich sein. Ich habe in meiner Gemeinde in Tübingen, wo ich ein Vikar war, unter einem frommen Pfarrer, da war eine Frau, da war ein Prozess über, der Mann hat Ehebruch begangen, er war Heide, sie war Christ. Und es war ein Prozess über Geld und so weiter. Und der Pfarrer hat ihr gesagt, Gott weiß, du hast recht, du wirst gewinnen. Ich habe ihr gesagt, Gott weiß, du hast recht, du wirst verlieren. Und sie hat verloren. Erwarten Sie keine Gerechtigkeit hier auf Erden. Haben Sie es verdient? Habe ich es verdient? Nein, die Gerechtigkeit ist die Gnade Gottes, die unverdiente Gnade Gottes. Wir Juden könnten Liedchen darüber singen und Christen heute auch. 200 Millionen Christen leiden unter Islam und unter Kommunismus und auch zum Teil unter Hinduismus. 8. Und ich wiederhole das am Schluss. Hiobs Verlust ist sinnbildlich für uns alle. Wir werden alles verlieren. Wissen Sie, das ist schwer für mich. Ich bin ein glücklicher Mensch. Es gibt wenige glückliche Menschen, aber ich bin ein total glücklicher Mensch. Ich habe eine sehr gute, liebevolle Frau. Ganz anders als Hiobs Frau oder Sokrates Frau, Gott sei Dank. Gott hat mir Gaben. Ich gehe Land auf und ab mit Vorträgen, Gottes Wort zu verkündigen. Es gibt nichts Schöneres da. Gott hat mir die Gabe des Gedichts. Ich habe wahrscheinlich mehr Gedicht veröffentlicht, als je ein Dichter gemacht hat. Tausende. Qualität ist eine andere Sache, aber vielleicht gibt das auch. Ja, wir arbeiten jetzt darüber. Gott hat mir so viele Gaben gegeben. Ich habe eine Gabe, die ich halte für sehr wichtig. Ich kann Kleinkinder anschauen und gleich habe ich eine Beziehung zu denen. Ich strahle denen an und gleich haben wir Kontakt miteinander. Ich sage nicht, das um mich zu rühmen, denn ich heiße Mr. Bean. Wissen Sie, wer Mr. Bean ist? In unserem Kreis ist er vielleicht nicht so bekannt. Wer kennt Mr. Bean? Bitte die Hände zeigen. Nur sehr wenig. Vier junge Leute sagen, Herr Pfarrer, Sie schauen wie Mr. Bean aus. Meine Frau und ich haben die Mr. Bean-Darstellung in einem Videokassett. Wir haben keinen Fernseher und sie sagte mir, David, du schaust nicht nur wie Mr. Bean aus, du benimmst dich wie Mr. Bean, ja? Und ich kann euch sagen, sie hat recht und das ist eine ungeheure Ungabe. Wo Gott viel Gaben gegeben, das hat er mir gegeben, gibt viel Ungaben. Und ich bin ein Mr. Bean. Das bedeutet, ich leide schrecklich an mein Unkenntnis, praktische Dinge zu tun. Ich bin fast gestorben, als ich wollte einen Reifen wechseln. Das Auto ist runtergekommen. Ich, wie David gegen Saul, bin ausgewichen. Sonst würde ich tot sein. Ich bin die unpraktische Mensch. Deswegen habe ich den großen Respekt für Handwerker. Nicht für Theologen, sondern für Handwerker. Weil sie können was tun, was ich nicht tun kann. Wir verlieren alles. Wissen Sie, wer das am tiefsten dargestellt? Der größte Landschaftmaler, Jakob von Ruysdael. Nicht Solomon Ruysdael, der war Verwandte Jakob von Ruysdael. Wenn Sie kennen, das David Friedrich, ich habe ein Buch über ihn geschrieben. Caspar David Friedrich ist ein bisschen Markenbein beeinflusst von Jakob von Ruysdael. Jakob von Ruysdael, ein Holländer aus dem 17. Jahrhundert, Zeitgenosse von Rembrandt, hat ebenbürtig mit Rembrandt. Er hat nur Landschaft gemacht, Rembrandt hat alles gemacht. Und in die besten Bilder von ihm gibt ein abgezeichneter Baum auf die Seite. So unterschreibt er seine Bilder. Lehre mich denken, dass ich sterben muss, dass ich klug werden. Das ist, was er meint. Tiefsinnig. Aber man muss beide Theolog und Kunsthistoriker, um das zu erkennen. Wir verlieren alles und für mich ist das sehr schwierig. Und Gott gibt uns Zeichen dafür. Ich habe einen schrecklichen Vorfall gehabt, dass ich so viel Schmerzen gehabt, als sie mich untersucht, habe ich so laut geschrien. Und ich schrie so laut, dass das ganze Krankenhaus hat das bestimmt gehört, ja? Und die haben dann eine Methode gefunden, der mich anscheinend geheilt. Ich sage anscheinend, weil es kann sich wiederholen, aber muss nicht. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden. Wir verlieren alles. 9. Hiob ist die Geschichte Israels. Bei dem letzten Mal, dass ich Hiob-Vortrag gehalten hat der Pastor, das war in Baptistengemeinde, ein Gebet von Nelly Sachs, der Vertreter Israels Leiden im Dritten Reich, auch den Nobelpreis. Sie hat es verdient für Literatur über Hiob. Und sie hat Hiob dargestellt als Israel. Und das ist richtig. Nur, wenn mein Vater sagte zu mir, Hiob ist das Volk Israel, kein Volk hat so gelitten für ihren Gott, kein Volk hat ausgeharrt bis ans Ende vor Gott, die vergessen eines. Kreuzige ihn! Kein Volk hat so versagt an Gott als mein Volk. Und die Versagung Hiob und die Versagung der Schriftgelehrten und Pharisäer geht um das Gleiche, um Gottes Gerechtigkeit. Nur ein anderer Aspekt. Hiob sagt, Gott ist ungerecht, weil er verfolgt mich. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer sagen, Gott ist ungerecht, weil er uns nicht von den Römern befreit, wie die Bibel uns verlangt, dass er von den Feinden befreit. Das tut er in seiner Wiederkunft, nicht in seiner ersten Ankunft. Beide versagen an Gottes Gerechtigkeit. Mendelssohn Bartholdy, ein ganz großer Komponist, hat alles gesagt, reduziert sich auf Liedform. Liedform ist A, B, A. Thema, Nebenthema. Zurück zum ersten Thema, was Mozart in seinen Langsamsätzen zum Beispiel sehr gut gekannt. Das ist die Geschichte Israel. Kein Volk hat so gelitten mit ihrem Gott wie mein Volk. Kein Volk, Gegenthema, hat so versagt an ihrem Gott wie mein Volk. Und kein Volk hat so ausgeharrt bis ans Ende mit Gott wie mein Volk. Ich wiederhole die 9. Punkte und dann kommt die 10. Wir wollen auf eine biblische Zahl kommen, auf die 10. Erste, die 10 Gebote. Hiob gehört eine große biblische Tradition der Leidensknechte Gottes. Hiob persönliche Leiden, Jeremia völkische Leiden, Jesu beide plus die Schuld der Welt in der Gottesknecht Jesaja. Jesus aber ist der Einzige, der nicht versagt, sondern geht zum Ziel. Zweitens, Jesu erste Ankunft ist eine Antwort auch an Hiob, denn er entäußert alle seine Macht und alle sein Gericht und kommt total in Schwachheit und Demut. Und er weist seine Macht in total Hingabe am Kreuz. Drittens, Gottes Gerechtigkeit ist unbegreiflich für uns, weil es steht Gegengesetz zu unserer Gerechtigkeit. Die zwei höchsten Gerechtigkeitssysteme, die die Welt je gekannt hat, haben Gott zum Tod geurteilt, gerechtlich. Weil die Unschuldige starb für uns Schuldige. Und das ist gegen jeden menschlichen Sinn von Gerechtigkeit. Ist es so gut für uns? Viertens, Hiob zeigt sich schuldig, indem er gegen Gott sein Unschuld bezeugt. Wir sind gewarnt von Paulus und das läuft durch die ganze Bibel. Wir sind nicht da, Gott zu urteilen, wie die moderne Theologie Gott hinterfragt. Gott ist da, uns zu urteilen. Gottes Wort urteilt uns, wir urteilen ihn nicht. Die moderne Theologie, wenn sie Gottes Wort hinterfragen, begehen Erbsünde. Fünftens, Hiob gehört in eine große biblische Tradition, die Dialog mit Gott. Das ist jede Gebet, ist ein Gespräch mit Gott. Die Propheten, Herr warum, Herr wie lange, Dialog mit Gott. Aber ein Dialog, der immer endet, wenn man keine Antwort hat, Predigt, Bibel lesen, Gespräch mit Christen und wenn man keine Antwort kriegt, dann man sagt, dein Wille geschehe. Hiob tut das Gegenteil. Er sagt, weg mit dir, ich will mit dir nicht mehr leben. Tiefe Erbsünde. Sechstens, in Hiobs Niederlage ist sein Sieg, denn der späte Hiob hat nichts mehr für Gott vorzubringen. Er schweigt. So ist es mit der späten David, so ist es mit der späten Saulus, der späten Maria Magdalene. Wir haben nichts vorzubringen. Die anscheinend Fromme wird demaskiert dass man sieht, wie er wirklich wird. Er wird nachgestellt, das bedeutet Predigt, nachgestellt, gerichtet von Gott und damit dann ausgerichtet. Die Welt und den Herren, hier hat Hiob absolut recht, erwarten Sie keine Gerechtigkeit in dieser Welt, Sie werden es nicht kriegen. Und nicht kriegen, weil Sie es nicht verdient haben. Wenn man denkt an, was man verdient, denken Sie an die Josef-Geschehen. Was er alles erlebt hat, wo er nicht schuldig war. Und dann am Schluss merkte er, warum er das erlebt hat. Dass er der Heilsgeschehen auch über seinen Bruder weiterbringen kann. Und das führt zu Jesus. Und so ist es mit ihrer Leiden, anscheinend ungerechte Leiden, dass Gott sie so, wie wird man sagen, wie ist das richtige Wort, springt nicht im Kopf. Er Gott nicht richtet, er sie süchtigt ist das Wort, dass Gott sie so süchtig, wie er Israel unter seine Feinde süchtig, dass sie der Weg zu seinem Reich geöffnet werden, dass sie nur abhängig auf seine Gnade und seine Führung. Das ist seelsorgerlich, absolut unentbehrlich. Achtens, Hiobs Verlust ist sinnbildlich für uns alle. Wir werden alle sterben, wir müssen alles abgeben. Und wir bekommen, was wir glauben. Die Atheisten, Nietzsches und die Freuds und so, die bekommen nichts, weil die glauben an nichts. Wenn wir an Christus glauben und leben aus Buße unter sein Kreuz, dann bekommen wir sein Himmelsreich und wir werden gleich wie Gott sein. Weil im Himmel kann nicht was unvollkommen. Unvollkommenheit, es bedeutet Sünde und Sündenfall ist der Tod und es gibt keinen Tod im Himmelreich. Hiob ist die Geschichte Israel ABA. Kein Volk hat so gelitten mit Gott wie mein Volk. Kein Volk hat so versagt wie mein Volk an Gott. Hiob und die Schriftgelehrten Pharisäer über Gottes Gerechtigkeit, Torah. Aber eine ganz andere Art von Verständnisgerechtigkeit, aber um die Themen Gottes Gerechtigkeit. Und kein Volk hat so geharrt bis ans Ende mit Gott. Punkte 10, und das ist die wichtigste. Wir glauben, oder wir sollen glauben, dass der Heilige Geist nur durch das Wort wirkt. Das bedeutet, durch das Wort hat Gott die Welt geschaffen. Durch das Wort, die Verdrehung Gottes Wort, was Goebbels und Hitler getan hat, Viertel und halbe Wahrheit, hat Satan versucht, 1. Mose 3 bis 1. Mose 11, die Schöpfung zu zerstören. Durch das Wort rufen die Propheten zum Umkehr. Das Wort ist Fleisch geworden in Jesus. Das Wort ist, was er hinterließ. Dieses Wort, das ist der Wegweisung zum Leben und ewige Leben. Wenn wir das wirklich glauben, dann müssen wir lernen, was ich gelernt habe durch meine Erfahrung mit Hiob. Dass die Texte, die uns nicht schmecken, die Texte, die wir brauchen. Es gibt sogenannte Christen, die immer zitieren die gleichen Texte und glauben, dass sie fromm sind. Die sind tot, die sind geistlich tot. Ich habe geschrieben in einer Geschichte über eine Frau, ein Pietistin mit geknoteten Haar und mit gefalteten Händen, sitzt immer in die letzte Reihe, macht einen bescheidenen Eindruck, hört jede Predigt als das Gleiche, jeder als das Gleiche und starb unter einem Baum, die keine Frucht getragen hat vor 20 Jahren. Das ist diese Frau. Wir müssen lernen durch Gottes Wort. Und die Texte, die uns direkt gegen uns gerichtet, die sind die Texte, die wir brauchen. Die Bibel ist da für alle Menschen aller Zeiten, für beide Geschlechter, für alle Rassen, für jede Glaubensphase und jede Lebensphase. Wenn wir lebendige Christen sind, ich meine lebendig nicht in äußer Halleluja sind, sondern wahrhaftig lebendig. Wenn wir lebendige Christen sind, das bedeutet, Gottes Wort zeigt sich immer neu zu uns. Und wir entdecken immer Neuheit und wir entdecken neue Texte. Und vor allem die Texte, die wir nicht hören wollen, die sind genau gezielt auf mich. Caravaggio hat das wunderbar gezeigt in die Berufung von Matthäus. Das ist ein fantastisches Bild. Da sind sie im Zimmer und alles dreht sich, die Finger, in Bezug zu diesem Matthäus. Alle, die ganze Linie des Bildes. So ist Gottes Wort auf uns gerichtet, um uns zu richten, uns aufzurichten, damit wir gesüchtigt und gereinigt für unser Herrn, dass wir leben aus Buße und zu seinem Reich kommen. Ich hoffe und bete, dass das eure Weg mit, oder sagen wir Gottes Weg mit euch sein wird. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Wie der Hirsch lecht nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schauen? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen.